Herzlich willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Ja, hallo, heute wieder zu einem Interview, oder es werden wahrscheinlich zwei Interviews am Ende. Ich freue mich total, dass heute Jos da ist. Ich habe Jos kennengelernt, ich glaube schon vor fast 2 Jahren bei unserer Ausbildung oder GfK-TrainerInnen-Ausbildung. Und weil Jos auch super viel, also zumindest für meine Verhältnisse, ich habe ja gar keine Kinder, aber genau, Jos hat 5 irgendwie Patchwork, zusammengewürfelte Kinder zu Hause, bin ich auf ihn zugekommen, weil ich unbedingt mal irgendwas mit so GfK in der Familie oder mit Kindern machen wollte und da eben selbst so gar keine Ahnung von habe. Genau, und zu Jos. Jos ist Mediator und gibt auch Trainings in wertschätzender Kommunikation auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation auch. Ja, ich sag einfach erstmal Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Daya, schön, dass ich da sein darf.
Cool. Genau, ich kann ja noch mal ganz kurz was zu meinem Plan sagen. Also mein Plan ist so ein bisschen, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen und diese Woche es vor allem so darum gehen wird, wie wir in der Familie oder mit Kindern so die GfK anwenden können und wo vielleicht auch Unterschiede sind dazu, wie ich die GfK vielleicht mit erwachsenen Menschen anwenden kann oder würde. Und dann nächste Woche wird es dann so ein bisschen mehr um die Mediation zwischen Kindern hoffentlich gehen, wenn das Gespräch sich dahin entwickelt. Genau, weil Jos ja eben auch so professioneller Mediator ist und genau, ich irgendwie voll neugierig bin, wie man das vor allem so mit den kleinen Streithähnen zu Hause irgendwie anwenden kann. Genau, so viel erstmal zum Plan. Jos, willst du noch irgendwas so gerade zu dir selbst sagen oder hinzufügen oder so?
Also ich würde vielleicht noch sagen wollen, dass auch wenn wir jetzt über Kinder reden, ist ja mein Gebiet, mit in dem ich mich meistens bewege, eigentlich auch Erwachsene. Ne? Also ich gebe Trainings für Erwachsene, ich mediere meistens erwachsene Menschen. Das heißt, ich spreche jetzt nicht, weil ich jetzt in irgendeiner Form professionell dazu ausgebildet bin, mit Kindern zu arbeiten, sondern es ist eher meine eigene Erfahrung, die ich halt in der Familie gesammelt habe und vielleicht auch mein Struggeln damit, was so mit Erwachsenen dann in einer Mediation zum Beispiel funktioniert und was zu Hause nicht funktioniert oder auch mit meiner Rolle, genau.
Ja, genau, darüber hatten wir ja schon, glaube ich, ganz kurz in so einem Vorgespräch geredet und ich finde es auch gerade schön, also jetzt auch für die Menschen, die zuhören, wenn ihr jetzt irgendwie nicht den Eindruck habt, okay, hier sind jetzt 2 super Profis, die irgendwie euch sagen, wie es geht, sondern halt, ja, so ist es halt in der Realität und da hat irgendwie jeder so oder jede ihre Schwierigkeiten und vielleicht macht das gerade so ein bisschen anknüpfbarer. Ja, und gleichzeitig freue ich mich halt auch total, dass du natürlich trotzdem so eine Expertise mitbringst, weil du ja eben diese Ausbildung und sowas hast und ja, und die Erfahrung natürlich. Okay, vielleicht können wir dann einfach direkt einsteigen, so mit so einem ganz allgemeinen, wie oder wann oder in welchen Situationen benutzt du denn eigentlich die GfK so in deinem Familienleben?
Genau, also vielleicht mal kurz zur Altersstruktur, weil ich finde, das spielt durchaus eine Rolle. Also ich habe ein Kind, das ist jetzt 3, das wird bald 4. Und dann haben wir einen kleinen Sprung drin. Dann haben wir 10, 11, 13 und 16. Und das ist, finde ich, schon mal ein wichtiger Punkt, so, weil es ein großer Unterschied ist für mich, mit dem 3-Jährigen umzugehen, als mit der 16-Jährigen. So. Genau, und auf deine Frage, wo wende ich das an? Ich glaube, also für mich steht so ganz vorne generell in der GfK erstmal die Frage oder erstmal der Blick auf mich selbst. Also wenn du mich fragst, wo ich das am meisten anwende, dann tatsächlich, um zu gucken, wie geht's mir in bestimmten Situationen, was sind erstmal meine Bedürfnisse? Was steht da gerade oben auf? Ja, als Eltern befinden wir uns ja häufig in sehr stressige Situationen. Klassisch morgens, wir müssen das Kind irgendwie zum Kindergarten bringen. Vorher habe ich schon 4 Brote geschmiert, weil die anderen Kinder dann zur Schule müssen und dann will man das Kind anziehen und ja, da kommt halt Stress auf. Und für mich ist GFK eine Möglichkeit, eben zu gucken, erstens, was macht mir da Stress? Ja, also was ist bei mir gerade, wenn dieses Gefühl von Stress und vielleicht dann auch von eventuell von Ärger, weil jetzt das Kind nicht sofort die Jacke anzieht, wenn ich das möchte, so, ist einmal zu gucken, okay, was ist gerade bei mir los? Ja, was brauche ich gerade? Durchatmen zum Beispiel, ne? Also das sind manchmal so kleine Sachen, die manchmal helfen, dass wenn irgendwas nicht sofort klappt, dass man vielleicht auch mal rausgeht aus der Situation, dass ich halt merke, oh, ich werde gerade wütend, vielleicht muss ich mal weggehen, vielleicht den Partner holen und sagen, oh, kannst du ihm vielleicht anziehen? Ich bin gerade schon gestresst, so. Also dieses feinfühlige Wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann eben das nicht einfach geschehen zu lassen, sondern damit auch zu versuchen, einen Umgang zu finden. So, das liegt bei mir, glaube ich, erstmal oben auf.
Ja, ich habe gerade so ein, ich musste gerade so ein bisschen innerlich lachen, weil ich habe letzte Woche eine Folge aufgenommen zu irgendwie so drei Missverständnissen der GfK und ich habe gesagt, so das eine ist irgendwie schon, steckt schon im Namen, dass die gewaltfreie Kommunikation irgendwie gewaltfrei ist und damit impliziert, dass wir jetzt nie wieder irgendjemandem wehtun. Und gerade ist mir eingefallen, eigentlich ist das zweite Missverständnis auch schon im Namen, weil bei, also gewaltfreie Kommunikation denken immer sofort natürlich alle an Kommunikation. Aber
Ja.
so genau, was du gerade sagst, eigentlich so in den meisten Fällen, in die ich wirklich bewusst GFK mache, ist es eigentlich nicht wirklich Kommunikation, sondern halt eher dieses, ja, irgendwie schauen, was brauche ich eigentlich gerade und dafür irgendwie so einen Werkzeugkasten zu haben, da irgendwie gut und einfach ranzukommen in diesen Momenten.
Das finde ich ist total wichtig. Das ist tatsächlich auch in den Seminaren, die ich so gebe, häufig so ein Missverständnis. Viele kommen so rein und denken, super, jetzt lerne ich Sachen so zu sagen, dass die anderen dann auch irgendwie machen, was ich möchte. So, ne? Und da sind schon mal eine Menge Sachen drin, die da ein bisschen, ja, dann einfach so nicht sind. Und ich sage immer auch am Anfang, es wird am Anfang vor allen Dingen um euch gehen. Es wird darum gehen, wie euer Gefühlshaushalt ist, wie gut ihr da in Kontakt seid mit euren Gefühlen. Was eure Muster sind, und wie ihr dann, und das ist der nächste Punkt, Verantwortung übernehmen könnt dafür, ne? So, das ist, glaube ich, vielleicht, um jetzt wieder auf Kinder zurückzukommen, gerade bei jetzt einem dreijährigen Kind, da liegt die Verantwortung ja sehr, sehr stark bei mir. Das heißt, das ist, wenn jetzt morgens, bleiben wir bei dem Beispiel, irgendwie was nicht so läuft, wie ich das möchte, und ich merke, ich werde gestresst, und ich merke vielleicht auch, ich werde wütend. Weil ich habe Zeitdruck und ich muss irgendwie zur Arbeit und das Kind, das möchte jetzt aber gerade spielen und eben nicht in den Kindergarten. Dann ist es, glaube ich, wichtig, in dem Moment, einmal in dem Moment eben so ein bisschen runterzufahren oder aus der Situation rauszugehen, weil man merkt, okay, ich werde gerade irgendwie sauer. Und das Zweite ist, sich den Rahmen anzugucken, weil ich glaube, das ist das, wo wir Erwachsene eben ganz stark verantwortlich sind. Was für einen Rahmen gebe ich dem Ganzen so? Und dann zum Beispiel im Nachhinein mal zu schauen, okay, welche Bedürfnisse sind mir morgens wichtig? Was könnten dann bei dem Kind, das ist ja dann eben auch so auf der Ebene der Vermutung sehr stark, was könnten bei dem Kind denn die Bedürfnisse sein? Und dann eben einen Rahmen zu kreieren, der da passt. Und das ist, sehe ich, so starke Aufgabe. Genau, diesen Rahmen zu strukturieren. Und dann vielleicht muss man den Wecker eine halbe Stunde früher stellen, zum Beispiel, ne? Weil man immer merkt, ich komme in Zeitverzug, dann macht es halt wenig Sinn. Also das ist auch, finde ich, so ein kleines Missverständnis. Es macht dann zum Beispiel, finde ich, wenig Sinn, dem Kind Empathie zu geben dafür, dass es jetzt halt gerade was anderes will als ich. So, weil das kann man halt ewig machen und die Situation löst sich dadurch nicht auf. Ich glaube, es ist eher die Nachbetrachtung und dann die Veränderung des Rahmens.
Darauf will ich auf jeden Fall gleich nochmal genauer eingehen, weil das ist, glaube ich, auch so eins von diesen ja Unterschieden, wie wir vielleicht mit Erwachsenen und Kindern GFK machen. Aber ich wollte noch einmal fragen, gerade bei dieser Selbstempathie, wie ist es denn bei dir? Also Machst du das schon so automatisch oder brauchst du irgendwie so einen bewussten Moment, wo du sagst, oh, okay, jetzt gehe ich mal in die Selbstempathie und dann laufe ich irgendwie die 4 Schritte der GfK ab? Oder wie könnte man, also, oder auch wie würdest du das vielleicht jetzt Leuten empfehlen, da überhaupt in diesen Moment reinzukommen, wo man irgendwie checkt, oh, okay, ich muss jetzt mal kurz mit mir selbst einchecken, so.
Also zunächst einmal, ich selbst scheitere da total häufig dran, ne? Also um das auch nochmal transparent zu machen, ne? Also ich gebe gerne Kurse in diesen Sachen, und wenn ich dann selber in den Situationen stecke, scheitere ich dann auch ganz häufig direkt in der Situation, weil ich finde, das ist wirklich richtig schwierig. So, es gibt, wenn man mehrere Kinder hat vor allen Dingen, es gibt so viele Situationen, wo du an so Knöpfen gedrückt wirst, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest und unter Stress gerätst, unter Druck gerätst, und das ist auch nochmal ein richtig eigener Lernprozess. So, und ich habe ja jetzt nun schon einige Kinder begleitet und trotzdem merke ich auch jetzt bei dem Kind wieder, es stellt mich wieder vor neue Herausforderungen, so, ne? Es ist dann nochmal, bringt dann nochmal andere Facetten hervor. Und ganz häufig scheitere ich da einfach komplett, ne, und merke, gut, diese Situation ist wirklich nicht gut ausgegangen und ich habe sie wirklich nicht gut im Griff gehabt, sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich kann das zum Beispiel nicht so gut, wenn ich jetzt wirklich merke, ich werde richtig wütend, weil das Kind jetzt gerade nicht das macht, was ich will, ist für mich eher sowas wie, okay, ich muss raus aus der Situation, ja, ich muss mal weggehen, ich muss mal durchatmen. Ich muss mir vielleicht vorstellen, was ist denn jetzt das Schlimme, was gerade passiert? Okay, wir kommen vielleicht etwas später zum Kindergarten. Okay, ich komme vielleicht ein bisschen zu spät zu meinem Job. Ist es jetzt wirklich komplett schrecklich oder baue ich mir da nicht gerade auch eine Situation auf, zum Beispiel? Und wenn ich in dieses Gedankending komme, dann beruhigt sich bei mir schon was. Ich glaube, es ist aber sehr individuell. Was, glaube ich, wichtig ist, ist so dieses Wissen darum, das ist ja auch einfach so die ein bisschen in Richtung Haltung der GfK, dieses ich bin dafür verantwortlich. Also ist es nicht mein Kind, was jetzt gerade mir irgendwie doof kommen möchte oder mir irgendwie einen absichtlichen Strich durch die Rechnung machen will oder so, sondern das Kind, das agiert halt nach seinen, ja, Bedürfnissen, hat eventuell die Fähigkeit, gar nicht das so klar auszudrücken, so, und ist ja eben dem ausgesetzt, dass ich den Rahmen setze, also dass ich entscheide, du gehst jetzt in den Kindergarten und so weiter. Genau, das ist eine Sache. Und eine andere Sache ist vielleicht, wenn ich aber ruhig bleiben kann, kann es auch passieren, dass ich sozusagen dann sage, wir müssen jetzt aber gehen, ich werde dich jetzt anziehen, so, und dann weint das Kind und vielleicht schreit es auch und damit eben dann empathisch zu sein im gewissen Sinne. Also es auch anzunehmen und auszuhalten. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, wenn man, wenn so ein Kind schreit, ja, da gehen ja, also das ist, glaube ich, ganz physiologisch und psychologisch gewollt, dass wir Eltern dann auch Stress bekommen, ne? Und da dann ruhig zu bleiben und auch dem Kind klarzumachen, ja, ich sehe, dass das gerade für dich keine schöne Situation ist und es, ich bedauere das, ich muss das gerade leider so machen. Ja.
Okay. Das heißt, da geht es ja jetzt schon so ein bisschen in diese Empathie-Richtung mit Kindern. Ja, ich habe gerade, also so eine Sache, die mir, also ich habe ja auch ein, ich habe eigentlich 3 kleinere Brüder und die sind alle mit sehr großem Abstand. Also mein ältester Kleiner, der ist 19 jetzt und dann habe ich einen, der ist, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube 12 oder 11, ich vergesse es immer wieder. 11, genau, er ist 11 geworden. Und dann habe ich noch einen, der ist erst 1 Jahr alt. Und gerade mit dem 11-Jährigen habe ich, glaube ich, so am öftesten diese Situation, wo ich mich irgendwie so ein bisschen da vielleicht reinversetzen kann, wie das wäre, Eltern zu sein, aber noch auf so einem ganz niedrigen Level, weil ich habe ja quasi gar keine Verantwortung und kann ihn halt jederzeit abgeben oder so. Und trotzdem merke ich total oft diese Momente, wo ich irgendwie mich so total hilflos fühle, weil ich irgendwie gar nicht den Eindruck habe, ihm auch so meine Bedürfnisse irgendwie so mitteilen zu können. dass er die irgendwie versteht und darauf auch eingeht, weil ich irgendwie, also ja, ich habe das total auch so, dass ich denke, okay, er hüpft jetzt irgendwie hier in meiner Wohnung rum und ich habe irgendwie Angst, dass er alles kaputt macht, aber ich kann irgendwie daran nichts ändern oder sowas. Ja, genau, was wollte ich jetzt eigentlich, genau, ich wollte eigentlich auf dieses Empathie mit Kindern oder vor allem, also ich glaube, eine Frage, die ich manchmal in meinem Kopf habe, ist, wie ernst nehmen wir Kinder, weil ich habe manchmal, wenn ich das so in der Bahn oder sowas miterlebe, wie Eltern mit den Kindern reden und ich den Eindruck habe, dass diese Kinder halt gar nicht so als Menschen ernst genommen werden, so, also den, dass wir so mit denen reden, wie wir es niemals mit Erwachsenen machen würden oder denen irgendwas, den irgendwas an den Kopf werfen oder die irgendwie dann am Arm irgendwo hinziehen oder sowas, was wir uns halt niemals trauen würden, mit so eigenständigen, in Anführungszeichen, Menschen zu machen, also mit Erwachsenen, und das schmerzt mir dann immer total. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich auch, okay, aber wenn ich denen jetzt komplett die ganze Verantwortung für sich selbst überlasse und sie total ihre Autonomie gebe, dann geht es vielleicht einfach in der Realität nicht mit Kindern, weil manchmal muss ich sie vielleicht einfach am Arm aus der Bahn zerren, weil sie sonst nicht aussteigen oder so. Also genau, vielleicht kannst du dazu irgendwie was sagen.
Ja, das ist so ein Drahtseilakt, ne? Also einerseits die Bedürfnisse sehen und wahrnehmen und zu versuchen, die auch mit zu erfüllen oder sie darin zu unterstützen, die zu erfüllen. Und ja, wie du sagst, gleichzeitig sind wir irgendwie auch in so einem normalen Leben, wo bestimmte Dinge irgendwie auch passieren müssen, also zum Beispiel aus der Bahn aussteigen. Also ich möchte nicht, ne, da ist das ist auch wieder so ein Drahtseilakt zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Kindes. So, ich möchte jetzt nicht bis an die Endhaltestelle der Bahn weiterfahren. Und genau. So, gerade wenn man dann weiß, dass gerade bei Dreijährigen zum Beispiel ja auch dieses, die sind ja sehr in diesem momentanen Erleben. Das heißt, ne, das Kind sitzt in der Bahn und sagt, wow, toll, Bahn, hier ist gerade alles erfüllt, was ich mir wünsche. So. Super, hier bleibe ich. Und das kann halt 5 Minuten später wieder was ganz anderes sein. So. Und da kann ich nachvollziehen, dass gerade wenn dann eben so noch ein gewisser Stress oder so dazukommt, ja, was will man da machen? Ne? Man muss jetzt aussteigen. Das Kind sagt, nö, ich will aber nicht. Da hilft kein Empathie geben in dem Moment, also da kann ich ja dann nicht anfangen, so, ah, hast du ein Bedürfnis nach, das hilft uns ja in der Situation auch nicht, weil die Bahn fährt ja dann weiter, und
vor allem
dann
kann ich hier ganz kurz einwerfen, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch so in Richtung Manipulation geht, wenn ich jetzt dem Kind irgendwie nur Empathie gebe, damit es dann macht, was ich will.
Ja.
Also ist vielleicht, ja, okay.
Ja, genau, das ist das, was ich auch am Anfang mit diesen Erwartungen in den Kursen meinte, ne? So, dass ich das dann so sage, dass das Kind das dann jetzt versteht, bitte, ne? Ich hab das doch jetzt gewaltfrei gesagt, kann das Kind das bitte jetzt mal begreifen? Ja. Mann, warum funktioniert das nicht? So, ne, also so, dass dann kommen wir in so eine Schleife rein, und ich muss sagen, da bin ich eher dafür zu sagen, okay, ich als Erwachsener habe eine klare Vorstellung davon, was jetzt gerade passieren kann und was nicht passieren kann. Und es gibt Momente, wo ich dann sozusagen meine eigene Grenze und meine eigenen Bedürfnisse, klingt jetzt irgendwie hart, aber halt durchsetze und sage so, aber es ist jetzt so, wir steigen aus und ich nehme dich jetzt an die Hand und ziehe dich zur Not oder trage dich, ich nehme dich hoch, könnte man ja auch schon als gewaltvollen Akt sehen, ich nehme dich jetzt hoch und trage dich jetzt aus der Bahn. Und es kann sein, dass du strampelst und mich haust, aber ich werde das jetzt tun. Und eben, für mich ist dann wichtig, schaffe ich es dann, das Kind zu nehmen und zu akzeptieren, dass es jetzt so sauer ist, schaffe ich es zu sehen, okay, in der Bahn, da war es gerade wunderschön für das Kind, da ist irgendwas total erfüllt gewesen, und deswegen ist das jetzt ein richtig harter Einschnitt, den ich vornehme, so, ne, schaffe ich das zu akzeptieren, das so zu sehen, oder rutsche ich eben da rein zu sagen, Mann, und jetzt haust du und trittst du mich auch noch, dabei ist das doch logisch, dass wir jetzt aussteigen müssen, also so, ne, gehe ich auf diese Schiene. Und genau, also das für mich GFK eben nicht dieses, okay, ich gebe jetzt ganz viel Empathie oder versuche das Kind irgendwie zu überzeugen, indem ich jetzt über Bedürfnisse und Gefühle rede. Nee, das ist für mich Empathie zu sagen, okay, ich als Erwachsener nehme meine Rolle verantwortungsbewusst wahr.
Ja, also du entscheidest irgendwie für das Kind, aber Vielleicht wenigstens nicht mit so einer Haltung, dass es so ganz klar ist, okay, ich habe jetzt die Macht über dich und darf die ausnutzen und wenn du jetzt auch noch sauer wirst, dann ist es irgendwie ganz schlimm von dir, sondern so, hey, es ist total, also wenn du natürlich die Ressourcen dazu hast, aber hey, es ist total okay und vielleicht sogar richtig, dass du sauer bist, weil dein Bedürfnis nach Autonomie halt gerade eingeschränkt ist, aber gleichzeitig muss ich es halt machen, weil ich bin halt jetzt die Person mit der Verantwortung, so.
Ja, ganz genau. Und wo du gerade Ressourcen sagst, das finde ich ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich kenne, und ich muss das jetzt nochmal unterschreiben, ne, auch ich zerre manchmal wütend mein Kind aus der Bahn und bin dann auch noch sauer, weil es mich auch noch haut und tritt und beißt. das ist ja auch wirklich, da müssen wir ja im gewissen Sinn auch viel einstecken. So. Und sehr häufig haben wir die Ressourcen eben nicht. Und ich glaube, das gehört auch zur Verantwortung von uns Erwachsenen, dass wir uns eben immer wieder Momente schaffen, in irgendeiner Form, die uns sozusagen wieder aufladen, also wo wir fähig sind, dann auch wieder in diese empathische Haltung zu gehen und, also weil ich kann nur empathisch mit meinem Kind sein, also auf diese Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn ich auch innerlich irgendwie gesettelt bin und irgendwie ruhig bin. Und wenn ich das nicht bin, dann ist es meine Verantwortung, dafür zu sorgen. So, und das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, was wir häufig vergessen, dass wir halt für uns selbst sorgen. Das kann verschiedenstes sein, ne? Also es kann sein, dass du eben, weiß nicht, regelmäßige Empathiegespräche mit einem Freund oder Freundin oder mit deinem Partner oder ja, regelmäßig GFK-Übungsgruppen besuchst und vielleicht mal erkundest, wie ging es dir denn in diesem Moment, als du das Kind da aus der Bahn geholt hast und es dich getreten hat und so, ne? Also dieses sich um sich selbst kümmern. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, ich denke auch an dieses Ressourcenmodell der GfK. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Die hieß, glaube ich, Grenzen setzen und irgendwas. Habe ich jetzt vergessen. Aber da habe ich auch ein paar E-Mails bekommen, die auch danach meinten, boah, das hat mir so krass geholfen, dieses Ressourcenmodell ist ja dieses trichterförmige Ding und wir sagen ganz unten, ist es einfach nur noch Stopp, was du auch vorhin beschrieben hast, da musst du einfach dich mal rausziehen irgendwie und bist noch gar nicht an dem Punkt, wo du irgendwie überhaupt Empathie empfangen oder dir selbst Empathie geben könntest, sondern ist einfach nur so ein Stopp und genau, und ich glaube, das hilft manchmal so, mit sich selbst auch einzuchecken, okay, wo bin ich eigentlich gerade in diesem Ressourcenmodell, bin ich gerade da, wo ich mit mir selbst empathisch sein kann oder vielleicht sogar meinem Kind Empathie geben kann oder bin ich halt einfach bei dem Stopp und ich ziehe jetzt das Kind aus der Bahn raus und genau, und ich fand es aber voll, also es hat mich irgendwie gerade so voll bewegt, dass du meintest, es ist deine Verantwortung, dann wieder da, also in diesem Ressourcenmodell irgendwie zu schauen, wie kannst du wieder dahin aufsteigen, dass du auch wieder fähig bist, vielleicht mit deinem Kind empathisch zu sein oder sowas.
Und das finde ich, ist die GfK dann auch wieder spannend, wenn man über Bedürfnis und Strategie nachdenkt, ne? Also so gerade in so einem Alltag mit, ja, dann 1, 2, 3, 4, 5 Kindern, da kommen wir auch häufig in so einen Tunnel rein, ne? In so einen Alltagstunnel und dann muss man dies durchziehen und das durchziehen und man hat irgendwann so den Eindruck, das geht alles nur noch so und ich muss nur noch Druck, Druck, Druck. Und da eben mal rauszugehen und sich mal die Zeit zu nehmen und zu gucken, wie kann man denn Sachen vielleicht mal anders organisieren. Und da so ganz offen mal, ja, so explorieren, was sind meine Bedürfnisse eigentlich, was sind vermutlich die Bedürfnisse des Kindes und wie können wir Strategien finden, die irgendwie da wirksam sind. Und sei es sich mehr zum Beispiel abzuwechseln mit, also wir haben jetzt im Kindergarten zum Beispiel eine Kindergartenfreundin von meinem Sohn. Wir wechseln uns sehr häufig ab mit dem Abholen und mit dem Beieinanderspielen, so, ne? Und das schafft halt immer wieder Räume, um mal runterzukommen, um mal, ja, sich selbst Empathie zu geben oder sich gegenseitig in der Partnerschaft oder Freundschaft Empathie zu geben. Dass man solche Sachen einfach auch stärker wieder auf den Bildschirm bekommt, so.
Ja. Ich fand es auch, also das hattest du mir, so ein Beispiel, das hattest du mir, als wir schon mal telefoniert haben, schon mal kurz genannt, was ich auch so total gut dafür fand, was du gerade meinst mit dem Bedürfnis und Strategie und auch so der Unterschied von GfK mit Kindern und Erwachsenen vielleicht. Ich glaube, das war irgendwie, du meinst in der, wenn ihr irgendwie Auto fahrt, dann gab es irgendwie, ach, mal den Streit. Ja, genau. Wer sitzt irgendwie vorn und wer sitzt hinten oder so?
Ja, und also das ist noch ein älteres Beispiel von meinem Sohn. Der hatte auch so eine Kindergartenfreundin und da hatte ich mich mit den Freunden auch sehr viel reingeteilt, weil der Kindergarten irgendwie weiter weg war. Da musste man also mit meinem Auto hinfahren. Und dann gab es immer genau diesen Streit bei den Kindern. Also beide wollten vorne sitzen. So, und es war jedes Mal ein riesen also ein Riesenakt. Und es gab immer mindestens ein Kind, was die ganze Fahrt geschrien hat, weil es sauer war. Das ist jetzt so, da konnte man alles Mögliche probieren mit Abwechseln und mit, weiß ich nicht was. Und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und es hat, was auch überhaupt nicht funktioniert hat, war sowas wie Empathie geben, ne? Also so diesem Kind, was dann, ne, dass man dem dann irgendwie so versucht, so Empathie zu geben und sagt, ah, okay, du willst auch gerne vorne sitzen, ja, und du bist jetzt ganz traurig, weil, und dann wird es eventuell, also das, ich hatte manchmal den Eindruck, das verschlimmert es fast noch, weil es ist noch mehr, ja, ich bin traurig und sauer und es ging immer weiter und weiter und weiter. Und da steckt natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Ding drin. Am liebsten hätte ich natürlich gewollt, dass durch meine Empathie das Kind jetzt ruhig wird, ne? So, also das heißt, da ist auch wieder so diese Falle der GfK drin, dass ich durch meine Empathie was erreichen möchte, was dann auch einfach nicht funktioniert. Und für mich war irgendwann, da habe ich mich dann so gefragt, okay, was brauche ich, ne? Also, weil das ist halt auch für mich schwer aushaltbar gewesen, dann immer mit so einem schreienden Kind auch mich im Verkehr zu bewegen, so, ne? Und also was brauche ich? Also Ruhe und Konzentration und Sicherheit irgendwie und irgendwie auch einfach ein entspanntes Umfeld. Das stresst dann ja schon, wenn man da ankommt, dass man denkt, okay, jetzt geht das wieder los. Und ich habe dann so versucht zu vermuten, was die Kinder wohl, worum es denen geht. So und das mit dem Abwechseln ist so naheliegend, dass man denkt, ja, aber jeder will halt mal vorne sitzen so. Und aber irgendwie bin ich so nicht so richtig dahinter gekommen und ich habe dann irgendwann entschieden, so wisst ihr was, bei mir gilt jetzt die Regel, Kinder sitzen hinten. Und zwar alle.
So. Egal wie viele.
Ja.
Wenn alle fünf Kinder dann sitzen,
die alle. Ja, ich habe einen Bus, die können alle hinten sitzen, das geht.
Ah ja, okay.
Und da war dann lustigerweise sofort Ruhe. Also auch, da war kein Streit mehr, da war kein darüber meckern, da war kein Weinen mehr. Und ich habe so gedacht, vielleicht ging es einfach nur um sowas wie Gleichwertigkeit oder so, ne? Also dass die Gleichbehandlung, Gleichwertigkeit auf Augenhöhe sein. Und ohne dass ich das jetzt so bewusst hatte, habe ich anscheinend durch diese Regel das geschaffen, so, ne? Und diese Klarheit, vielleicht ist es auch Klarheit, ne? Also diese Klarheit, die ich dann hatte, hat dann einfach dazu geführt, okay, dieser Streit ist hier gerade gelöst, einfach nur durch meine Klarheit so.
Ja, ich finde, da stecken irgendwie mehrere Sachen drin. Also einmal finde ich interessant, was ja manchmal genau das, wenn wir so auf dieser Strategieebene sind, wo wir jetzt einfach nur sehen, okay, die Kinder wollen alle vorne sitzen, dann liegt es halt naheliegend, dieses, okay, dann wechseln wir uns halt ab. Und das ist ja dieses Typische, was wir dann irgendwie Kompromiss nennen, was wir eigentlich in der GfK nicht wollen. Also, so wie ich das verstehe, dass wir nicht wollen, dieses, okay, dann gewinnt halt mal der eine und mal gewinnt der andere, so quasi. Aber eigentlich ist niemand am Ende so richtig happy. Und wenn man dann eben das schafft, auf Bedürfnisebene zu gehen und zu sagen, okay, ich sehe jetzt nicht nur, okay, beide wollen vorne sitzen, sondern ich sehe, was wollen sie denn eigentlich, und was sie eigentlich wollen, ist vielleicht eben eher, ja, Klarheit und irgendwie so mit, also auf sich nicht, also ja, auf, wie hast du es genannt, auf einem Level so oder Gleichwertigkeit.
Auf Augenhöhe, so. Gleichwertigkeit, ja. Ja.
Dass wenn man dann dahin geht, dass man dann sofort ganz einfache Strategien findet, so wie du jetzt, und einfach sagt, okay, dann sitzen halt alle hinten und das Bedürfnis ist damit irgendwie gelöst. Also das finde ich irgendwie einmal ganz cool. Wolltest du gerade dazu was sagen? Du hast gerade so geatmet, als würdest du.
Ja, und das ist eine große Schwierigkeit, ist ja eben da mit so kleineren Kindern, dass die ja ihre Bedürfnisse in dem Sinne nicht äußern. Also die äußern ganz stark, wenn was nicht okay ist, aber das rausfinden, was das jetzt sein könnte, ist halt wahnsinnig schwierig. Und in dem Moment vor allen Dingen und in dem Gespräch, also das ist ein großer Unterschied so mit Erwachsenen, ne? Da kann man ja eben durch empathisches Begleiten ganz gut dahin kommen. Und das, da habe ich den Eindruck, zumindest bei Kleinkindern ist das sehr schwer. Weil die das einfach nicht so parat haben, ne? So, die wissen gerade nur, ich will vorne sitzen.
Ja.
Oder vielleicht, ich will nicht, dass der andere vorne sitzt, könnte auch sein, ne? So. Vielleicht ist es das halt eher, ne? Nur das verstehen wir Erwachsenen nicht so genau.
Das heißt, da ist es dann wahrscheinlich gut, wenn einmal man einfach selbst viel Übung vielleicht in Selbstempathie hat und irgendwie schon so ein Gespür dafür vielleicht hat, okay, das könnte jetzt das und das sein oder so, dass man gar nicht darauf angewiesen ist, dass das Kind das selbst ausdrücken kann, kann ich mir vorstellen. Oder probierst du einfach aus und oder?
Also in dem Moment jetzt mit dem Auto war das, glaube ich, einfach, da war das überhaupt hatte das jetzt erstmal nicht so viel mit Empathie in dem Sinne zu tun, sondern tatsächlich eher mit Selbstempathie für mich, dass ich gesagt habe, nee, das geht so nicht weiter, ich ziehe jetzt hier eine Grenze, ne? Also das war mehr so eine, meine Grenze. Ich halte das nicht aus, so Auto zu fahren, das schaffe ich nicht. So, und das war so meine Grenze. Und habe dann im Nachhinein eben gedacht, okay, ich habe diesen ganzen Fall, nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch völlig falsch bewertet, so, ne? Vielleicht ging es tatsächlich nicht um, ich will vorne sitzen, sondern vielleicht ging es um, ich will nicht, dass der andere vorne sitzt und ich nicht. So, ne? Und ja, genau. Und das fand ich halt einfach spannend, da zu sehen, dass ich so mit so einer Empathie da auch einfach in dem Moment nicht weiterkomme, ne? Und einfach stecken bleibe. So.
Ja. Ja, vor allem, wenn du gerade auch gar nicht die Ressourcen eigentlich hast, Empathie, also echte Empathie zu geben, sage ich mal, weil es halt auch deine Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind.
Ja.
Und ja, ich dachte irgendwie an sowas wie, also, genau, weil, wie gesagt, mir schmerzt es ja manchmal so ein bisschen, wenn ich den Eindruck habe, dass wir Kinder irgendwie nicht so als vollwertige Menschen wahrnehmen oder, und genau, und ich frage mich, ob auch, was du vorhin schon angesprochen hast, dass du GfK auch so vielleicht vor allem eher so als Nachsorge Werkzeug auch benutzt oder sowas in der Familie, also vielleicht nicht in dem Moment, wo eh schon alles am Zusammenbrechen irgendwie ist, sondern dann, um danach nochmal zu gucken, okay, was brauchte ich eigentlich in dem Moment? Und ja, ich frage mich, ob sowas auch mit Kindern funktionieren könnte, dass man halt dann eher sich quasi die Momente merkt, wo gerade alles in die Luft fliegt und dann halt hinterher sich vielleicht, also weiß nicht, ob du so eine Erfahrung schon mal gemacht hast, dass du dich dann auch mit deinen Kindern zusammensetzt und ihr dann irgendwie schaut, okay, was sind da eigentlich so die Bedürfnisse in diesem Moment, der immer wieder auftaucht, wie zum Beispiel mit dem vorne sitzen und was können wir da an Strategien ändern? Oder ist es eher so, dass du das schon für dich alleine dann?
Das kommt halt super stark aufs Alter an, finde ich. Also mit dem 10-Jährigen, also ich weiß nicht genau, wann das anfängt, das müssten jetzt Experten da irgendwie, können das wahrscheinlich relativ gut beantworten, ab wann Kinder dann auch wirklich ausdrücken können, was ihnen wichtig ist. Also ich meine, sie drücken es ja aus, aber, ja, aber es ist halt schwer für mich zu verstehen, sagen wir es mal so. Aber mit den 10-Jährigen, 11-Jährigen und so, sowieso dann mit meiner 16-jährigen Tochter zum Beispiel, da ist das natürlich sehr stark so, ne? Wenn wir uns mal streiten, was wir immer mal wieder tun, manchmal auch sehr lautstark so, weil wir irgendwie auch beide ähnlich sind in gewisser Art und Weise und das dann manchmal so aufeinander prallt, dann gibt es nachher schon eigentlich jetzt immer dieses Nachgespräch, ja, wo sie auch mittlerweile sehr klar sagen kann, ey, mir ist einfach das und das wichtig und das war gerade überhaupt nicht erfüllt und deswegen bin ich da so wütend geworden und ich eben auch sagen kann, ah, okay, und bei mir war das und das los so und das ist schon sehr schön, also es ist auch sehr verbindend. Ne? Das ist dann da, also so, da habe ich schon dann den Eindruck, das ist dann schon mehr so in dieser GfK-Konfliktlösungsebene, die, ja, die ich eben auch mit Erwachsenen habe, so. Und auch mit den etwas Jüngeren, die 10- und 11-Jährigen, so, auch dort, finde ich, ist das schon sehr möglich, ne? Vielleicht noch mit anderen Worten, also man kann das, muss ja nicht mal jetzt nach Bedürfnissen benennen, sondern die können mir auch verschiedene Strategien nennen, auf die sie jetzt gerade so kommen und dann kann ich ja gucken, was könnte dahinter sein, so, ne, und kann auch nochmal nachfragen bei denen und manchmal sagen die so, was heißt das Wort? Und ja, so, ne, und manchmal ist es aber irgendwie auch so ganz passend, so. Und also das mit, genau, da geht das dann schon vermehrt. Und bei dem kleineren Kind, da bin ich eher, dass ich denke, nee, dafür muss ich eben sorgen. Also für diesen, jetzt mal zu dem Autobeispiel, ich muss halt diesen Rahmen setzen. So, und wenn ich merke, mit dem Rahmen passt was nicht, also weil hier schreit immer ein Kind, also passt was mit dem Rahmen anscheinend nicht, dann kann ich nicht versuchen, dieses Kind irgendwie empathisch auszuquetschen, damit es mal endlich seine Bedürfnisse sagt, so ungefähr, sondern dann muss ich halt gucken und ausprobieren und schauen, was könnte es sein.
Ja. Genau, also ich glaube, noch kurz zu dem Empathie, da würde ich einfach auch nochmal zu sagen, dass genau das wahrscheinlich bei Kindern noch mehr als bei Erwachsenen ist, irgendwie wichtig ist, also mir hilft immer diese Faustregel, bei so einem Empathiegeben nicht so W-Fragen zu stellen, also so, ja, was brauchst du denn, welches Bedürfnis hast du denn oder so, sondern halt so diese empathischen Vermutungen, die wir in der GfK immer machen, wo wir halt sagen, ah, okay, kann es sein, dass du gerade irgendwie, ja, ein Bedürfnis danach hast oder sowas, damit es für das Kind einfacher ist, nicht in so eine Prüfungssituation zu kommen, wo es jetzt irgendwie sagen muss, okay, ja, ich habe das und das Bedürfnis, sondern einfach wir das so unterstützen und das Kind einfach nur noch Ja sagen oder Nein sagen muss eigentlich. Ja, das ist mir noch gerade dazu eingefallen und ich finde irgendwie, oh, ich finde diesen Gedanken so schön, nach so Konflikten sich hinzusetzen und vor allem, dass du auch meintest, ja, deine Tochter sagt dann irgendwie auch, was in dem Moment ihr irgendwie gefehlt hat, weil ich erinnere mich noch so aus meiner Kindheit oder Jugend, dass ich oft so den Eindruck hatte, wenn es einen Streit gab, dann lag es halt immer daran, dass ich als Kind mich irgendwie falsch verhalten habe. Mhm. Weil deswegen streitet man sich ja so, weil die Eltern sagen, okay, du hast dich falsch verhalten. Und ich finde es irgendwie so schön, den Gedanken so ein Nachgespräch zu haben und dann, dass eben beide gucken. Also auf beiden Seiten sind ja irgendwelche Bedürfnisse nicht da gewesen und ich habe den Eindruck, als Kind wurde, also ich, für mein Gefühl wurde ich halt viel zu selten gefragt, okay, was war denn eigentlich einmal dein Bedürfnis hinter dieser Handlung, mit der ich vielleicht ein Problem hatte, weswegen ich dann irgendwie da erzieherisch eingeschritten bin und warum, ja genau, wie kann, ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, ich schäme mich so ein bisschen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Also ich habe als Kind mal in einem Laden was geklaut und das wurde natürlich auch dabei erwischt. Da war ich irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 14 oder 15 oder sowas und wollte halt wahrscheinlich so meine Grenzen irgendwie austesten. Und ja, ich erinnere mich noch daran, dass mein Papa damals mich halt nie, also nicht ein einziges Mal gefragt hat, warum hast du das denn eigentlich gemacht? Sondern es war halt immer, er hat immer von sich aus gesprochen, so, das ist falsch und ich schäme mich jetzt dafür und dann kam irgendwie die Polizei zu uns nach Hause und was sollen denn jetzt die Nachbarn denken und sowas. Und ich finde es so krass, dass wir manchmal diese Frage, also dass wir das komplett vergessen, so, warum hat denn das Kind eigentlich so gehandelt und was sind denn die Bedürfnisse bei dem Kind? Ja, ja und das halt irgendwie so als, ja, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich übergebe den Redestab an dich zurück.
Danke. ja, ich, also zum einen glaube ich tatsächlich, so unsere Generation hat auf jeden Fall nochmal ganz schön andere Eltern erfahren. Ich denke, unsere Eltern haben auch nochmal richtig krass andere Eltern erfahren. So, also das zieht sich ja so weiter. Deswegen bin ich immer ganz glücklich, meine Tochter zu sehen, so, die eben mit 16 schon das so kann. Ja, was ich auch erst sehr spät gelernt habe, glaube ich. Vielleicht dann irgendwann mit Anfang 30 oder so, ne, wenn man sich so anfängt. Wenn so die ersten Krisen kommen und so, ne? Und das finde ich schon irgendwie schön zu sehen, dass sich da einfach auch ein bisschen was ändert. Das zum einen, und ach so, genau, was ich sagen wollte, war dieses Impulse, ne? Also genau, was ist der Impuls? Das hattest du gesagt, ne? Was war dein Impuls, dort zu klauen? Ja, und das finde ich gerade bei kleineren Kindern auch nochmal ganz wichtig. Da kann man nämlich ganz gut gucken. Also weiß ich nicht, wenn ein Kind jetzt einen Flummi in der Wohnung rumspringen lässt und man sich denkt, oh Gottes Willen, meine ganzen Sachen gehen kaputt, dann kann ich natürlich sagen, nein, bitte nicht hier mit dem Flummi. Und gleichzeitig kann ich gucken, okay, der Impuls ist ja anscheinend irgendwie mit dem Ball was zu machen, was zu werfen. Und dann kann ich was anbieten, ne? Kann ich sagen, wollen wir rausgehen und da mit dem Ball werfen? Oder so. Oder auch mit deinem 11-jährigen Bruder. Nee, was war das? Mhm. Bruder. Genau, so, ne? Wenn du sagst, oh, ich habe hier Angst, dass der hier durch die Wohnung wuselt und alles umschmeißt. Naja, der Impuls ist anscheinend Bewegung und Freude und ja, wuselig sein und da braucht es halt wieder einen anderen Ort vielleicht, ne? Und dann, das ist dann wieder, dann sind wir wieder bei dieser Verantwortung. Da ist es, glaube ich, unsere Verantwortung als Erwachsener zu sagen, hey, weißt du was, ich sehe gerade, du bist gerade mega, yay, wuselig und hast so einen Drang nach Bewegung, lass mal rausgehen. Oder ja, ins Schwimmbad oder was weiß ich, ne? Aber so.
Ja. Ja, voll. Also halt wirklich dieses, nicht nur, also einmal gucken, okay, was brauche ich gerade und dann eben gucken, okay, was könnte, also das Kind macht ja alles, was es macht, macht es ja aus irgendeinem Grund. Das ist ja auch mal diese Grundhaltung der GfK. Alles, was wir machen, machen wir uns, um irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Und was könnte das Bedürfnis dahinter sein? Und dann, was gibt es für Strategien, die das Bedürfnis von dem Kind erfüllen könnten und gleichzeitig halt auch irgendwie mein Bedürfnis im Blick haben, so.
Ja.
Cool. Ich überlege gerade, ob wir es hier abrunden oder. Also ich habe irgendwie trotzdem noch so ein. Ich habe noch so eine Situation im Kopf mit meinem kleinen Bruder. Das war jetzt Weihnachten. Da waren wir relativ viele. Also wir waren, glaube ich, 12 Leute und alle da waren, würde ich sagen, so erwachsen. Also alle waren auf jeden Fall über 19 und er war halt das einzige Kind von diesen 12 Leuten. Und ich erinnere mich noch an so ein paar Situationen, wo er irgendwie so total getriggert war von was. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir haben irgendwie Frühstück gemacht und meine Tante meinte dann irgendwie so hinterher, ja, dass mein kleiner Bruder, also Karlchen heißt der, ja irgendwie gar nicht mitgeholfen hat und dann hat er irgendwie noch so Musik gemacht und dann meinte mein kleiner Bruder so, ja, aber ich habe doch Musik für euch gemacht und da meinte meine Tante, ja, aber die Musik war schlecht oder sowas und da war dann mein kleiner Bruder der ist auch sehr empfindlich und ist dann so sehr beleidigt und ist dann immer so, dass er sich sofort rauszieht und wegrennt und dann irgendwie den ganzen Tag lang in seinem Zimmer liegt und irgendwie nicht rauskommt und nicht mit jemandem reden will und sowas. Und ich bin jetzt über Weihnachten, bin ich dann so ein paar Mal halt aktiv zu ihm gegangen und habe ihm einfach so Empathie gegeben und fand es irgendwie so krass, weil mich das wieder daran erinnert hat, dass wir doch irgendwie dann doch alle gleich sind, weil ich konnte so doll mitfühlen mit dem, was er gesagt hat und habe so voll gedacht, ja okay, er ist wirklich ein ganz normaler Mensch, weil so jeder Mensch wäre halt irgendwie total verletzt, wenn jemand sagt, die Musik, die du da gemacht hast, war nicht gut. So, das ist total verständlich, dass man dann so richtig herzgebrochen ist. Und ich habe den Eindruck, dass ich das manchmal bei Kindern halt nicht so ernst nehme, weil ich irgendwie denke, also dass ich die halt nicht so als so vollfühlende Wesen wahrnehme. Und ich glaube, ich hatte ja deswegen auch nochmal irgendwie den Impuls, das nochmal so schon als Inspiration reinzugeben, vielleicht nicht in dem Moment, wenn alles in die Luft fliegt, aber wenigstens danach nochmal so sich daran zu erinnern, okay, das ist irgendwie ein Mensch mit Bedürfnissen, so wie ich sie habe und das irgendwie so ernst zu nehmen und ja, vielleicht jetzt einfach mal zu versuchen, Empathie zu geben, auch wenn das Kind es vielleicht nicht so gut ausdrücken kann oder so.
Und ganz häufig, wenn ich jetzt an meinen 10-jährigen Sohn denke, ist es auch manchmal einfach nur das Körperliche dann, ne? Also wenn ich so eine Situation zum Beispiel beobachtet habe, dann zu ihm hinzugehen und einfach, weiß ich nicht, mit meinem Körper sozusagen zu zeigen, boah, ich sehe deinen Schmerz und ihn einfach in den Arm zu nehmen oder mit ihm zu kuscheln, so, das sind ja auch, es muss ja nicht immer geredet werden, so ganz häufig ist es tatsächlich so, ja, eben diese Geborgenheit irgendwie wieder zurückgeben, dadurch, dass ich halt da bin und ihn in den Arm nehme.
Ja, und ihm irgendwie so zeigen, dass es okay ist, dass er jetzt auch verletzt ist oder so, dass es irgendwie, ja. Genau, also ich finde auch so als Faustregel, was ich manchmal versuche, ist, dass ich mir irgendwie überlege, wenn ich, also wie würde ich jetzt mit einem Erwachsenen umgehen, der irgendwie sich genauso verhält oder sowas wie jetzt mein kleiner Bruder. Und wenn ich dann merke, okay, das wäre jetzt irgendwie ganz anders, dann vielleicht so diese Abwägung machen, okay, muss ich jetzt gerade Verantwortung übernehmen und muss deswegen jetzt gerade auch anders handeln, als ich vielleicht mit einem Erwachsenen machen würde und jetzt einfach mal so ein Machtwort sprechen. Oder mache ich das gerade wirklich nur aus so einem, ich glaube, das heißt doch irgendwie auch Adultism oder sowas. Also mache ich das gerade wirklich einfach nur, weil ich halt erwachsen bin und das Kind ein Kind ist und ich es mir halt leisten kann. Also weil das halt gesellschaftlich anerkannt ist, dass ich jetzt da irgendwie Macht ausübe. Dass ich das irgendwie so bewusst habe.
Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Da tatsächlich sich mal zu fragen, okay, aus welchen Motiven mache ich das jetzt, ne? So setze ich jetzt einfach nur meine Sachen durch oder habe ich auch das finde ich eben, ne, wenn ich was durchsetze, so wie diese Regel mit dem im Auto, dann ist das ja trotzdem ein Versuch, alle Bedürfnisse abzuholen. So, ne? Und das ist ein Unterschied, wenn ich ein reines Machtwort spreche, wo ich einfach nur dafür sorge, dass jetzt die Kinder bitte die Klappe halten und ich jetzt meine Ruhe habe.
So. Ja, voll. Okay, ja, stimmt, das ist nochmal voll die wichtige Schlüsselunterscheidung. Ja. Okay, cool. Ich habe gerade überlegt, normalerweise mache ich immer noch so einen zusammenfassenden Satz am Ende, aber ich habe den Angst, dass wir irgendwie voll viel drin hatten, aber vielleicht versuche ich es trotzdem nochmal. Also, was ich jetzt mitgenommen habe, ist einmal, dass du sagen würdest, so das Wichtigste oder das Werkzeug, was du vielleicht am häufigsten benutzt von der GfK, ist eigentlich so diese Selbstempathie und in so Momenten, wo irgendwie super viel Stress ist, mit dir selbst empathisch sein zu können und zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Und dafür vor allem auch Verantwortung zu übernehmen und dann vielleicht so, wie du es immer nennst, oder jetzt genannt hast, wie hast du es genannt, so ein nicht Raum, sondern
Rahmen.
Ja, Rahmen, genau, und Rahmen zu
Verantwortung schaffen. Übernehme für den Rahmen.
Ja, genau, das, ja. Und dass du da was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, eben nicht nur auf deine eigenen Bedürfnisse achtest, sondern eben irgendwie schaust, dass du Verantwortung so ein bisschen für alle Bedürfnisse, die gerade so im Raum sind, irgendwie übernimmst. Also das war so das eine, was ich irgendwie, glaube ich, so mitgenommen habe. Und was habe ich noch mitgenommen? Hast du noch irgendwas, was zusammenfassend?
Also vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dieses gerade an die ganzen Eltern da draußen, gerade jetzt vielleicht auch in der Situation, die jetzt mit Corona und Homeoffice und so weiter auch sehr belastend sein kann. Also auch ich scheitere ständig. Mhm. Und ich habe den ganzen Quatsch, sag ich jetzt mal, habe ich mich da ausbilden lassen und alles, ne? Und ich scheitere auch ständig so. Und da auch irgendwie mit sich selbst zart zu sein und auf sich selbst eben auch annehmen zu blicken und diese Situation eben zu nehmen, um zu gucken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, da ist was schiefgelaufen und da zu gucken, was ist mir wichtig, ne? Also sich diese Situation wirklich zu nehmen und zu gucken, wie kann ich damit arbeiten und nicht daran zu verzweifeln, ne? Weil es ist, wie gesagt, auch ich scheitere immer wieder mehrmals täglich damit, empathisch zu sein für mich selbst, für andere, für die Kinder in stressigen Situationen.
Also vielleicht nochmal als Message so in Familien oder mit Kindern noch mehr als mit Erwachsenen nicht die Erwartung haben, in dem Moment gerade die GfK super anwenden zu müssen, sondern das dann vielleicht eher als so Nachsorgetool zu benutzen und eher zu schauen, okay, wie kann ich mit Hilfe von dieser Bedürfnisorientiertheit meine eigenen Ressourcen irgendwie auffüllen, die Bedürfnisse von meinem Kind sehen und wie kann ich vielleicht auch, was ich halt jetzt so schön fand, im Nachhinein nochmal so Nachsorgegespräche mit meinen Kindern führen, die dann auf diese haltende GfK aufbauen, aber in einem Moment sind, wo wir alle Ressourcen haben und wo jetzt nicht schon alles in die Luft fliegt quasi.
Ja, total.
Cool. Dann danke ich dir schon mal sehr doll für den Teil 1 jetzt. Und wenn du jetzt noch Ressourcen hast, würde ich jetzt für diese Woche das Gespräch hier unterbrechen und dann weitergehen oder weiterleiten gleich zu dem, wo es dann mehr auch um ja deine Kompetenz mit der Mediation geht und vielleicht so ein bisschen allgemein über Mediation, aber auch vor allem zwischen Kindern.
Ja, gerne. Ich glaube, ich mache mir noch einen Kaffee und hole mir noch ein Wasser.
Ja, cool. Und während Jost sich seinen Kaffee macht, nutze ich mal die Gelegenheit, mich bei dir da draußen zu bedanken fürs Zuhören bis hierhin. Und nochmal die Erinnerung, dass es ein GfK-Workshop-Wochenende von mir geben wird. Ende April, ein ganzes Wochenende in Berlin. Wenn du da dabei sein möchtest, dann schau nochmal auf meine Website, die auch unten verlinkt ist. Und ja, melde dich an. Und außerdem freue ich mich riesig, wenn du mir Bewertungen bei iTunes oder Spotify hinterlässt. Da gibt es so Sternebewertungen, die man geben kann. Oder natürlich am allertollsten mir auf iTunes einen Kommentar hinterlässt. Ich bin auch super dankbar für die ganzen tollen Feedback-E-Mails, die mich erreichen und E-Mails mit Fragen, die ich auch immer gerne annehme. Und schick mir bitte alle deine Fragen, die du irgendwie zu GfK oder zu bestimmten Situationen hast. Ich werde die dann alle so nach und nach hier in diesen Podcast mit einfließen lassen und einbauen. Genau, also auch Themenwünsche und alles, was dir so in den Kopf kommt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Interview mit Jos, wo es dann um Mediation und Mediation zwischen Kindern gehen wird. Bis dahin, hab eine schöne Woche und bis nächste Woche Dienstag. Tschüss, deine Daria.